Dee Slane musste unwillkürlich lächeln, als sie die Bäckerei verließ. Die Legende entsprach der Wahrheit. Franzosen waren sinnlicher als Engländer. Der Bäcker hatte sie mit unverhohlen, lüsternen Blicken betrachtet, die Augen präzise auf ihr Becken gerichtet. Ein englischer Bäcker würde äußerstenfalls verstohlen nach ihren Brüsten gespäht haben. Sie kippte ihren Kopf ein wenig in den Nacken und strich sich das Haar hinter die Ohren zurück, um die warme Sonne auf ihrem Gesicht zu fühlen. Einfach wunderbar, dieses Leben, dieser Sommer in Paris. Keine Arbeit, kein Examen, keine Vorlesungen. Stattdessen mit Mike schlafen, spät aufstehen, guter Kaffee und frisches Brot zum Frühstück. Ausgiebig Zeit, um Bücher zu lesen und Gemälde zu betrachten. Abende mit interessanten, exzentrischen Menschen. Sie bog um eine Straßenecke und betrat ein kleines, unauffälliges Wohnhaus. Als sie an der Loge mit dem winzigen Fenster vorbeiging, ertönte die schrille Stimme der Concierge. »Mademoiselle?« Die grauhaarige Frau sprach jede Silbe deutlich aus und verstand es, dem Wort einen anklagenden Klang zu geben. Sie verkündete der Welt die skandalöse Tatsache, dass Dee mit dem Mann, dem die Wohnung gehörte, nicht verheiratet war. Dee musste wieder lächeln. Eine Liebesaffäre in Paris ohne eine moralinsaure Concierge, da hätte irgendwas gefehlt. »Telegramm«, sagte die Frau. Sie legte einen Umschlag auf das Fensterbrett und zog sich wieder in ihre düstere, nach Katzen riechende Loge zurück, schob gleichsam eine Trennwand zwischen sich und dieses junge Mädchen mit der lockeren Moral und dem dubiosen Telegramm. Dee nahm den Umschlag und lief die Treppe hinauf. Das Telegramm war an sie gerichtet und sie wusste, was es enthielt. Sie betrat die Wohnung und legte in der kleinen Küche das Brot und das Telegramm auf den Tisch. Dann schüttete sie Kaffeebohnen in eine elektrische Kaffeemühle und drückte auf den Knopf. Die Maschine setzte sich in Bewegung und begann knirschend die braunschwarzen Bohnen zu mahlen. Wie zur Antwort surrte plötzlich Mikes elektrischer Rasierapparat. Mitunter war die Aussicht auf eine Tasse Kaffee das Einzige, was ihn aus dem Bett locken konnte. Mikes Wohnung war klein und recht altmodisch und unattraktiv möbliert. Er hatte sich etwas Besseres gewünscht und hätte sich das zweifellos auch leisten können. Dee jedoch hatte darauf bestanden, dass sie sich von Hotels und vornehmen Wohnvierteln fernhielten. Sie wollte den Sommer mit Franzosen verbringen, nicht mit dem internationalen Jetset. Und sie hatte ihren Kopf durchgesetzt. Das Surren des Rasierers verstummte und Dee füllte zwei Kaffeetassen. Während sie die Tassen auf den runden Holztisch stellte, kam Mike herein. Er trug seine ausgeblichenen, geflickten Jeans und ein blaues, am Halse offenes Baumwollhemd, das den Blick freigab auf ein Büschel schwarzer Haare und ein Medaillon an einer kurzen Silberkette. »Guten Morgen, Liebling«, sagte er. Er kam um den Tisch herum und küsste sie. Sie schlang die Arme um seine Taille, zog ihn dicht an sich und küsste ihn leidenschaftlich. »Wow, ganz schön wild für den frühen Morgen«, sagte er und bedachte sie mit einem breiten kalifornischen Lächeln, während er Platz nahm. Dee betrachtete den Mann, der jetzt behaglich seinen Kaffee schlürfte. Und unwillkürlich fragte sie sich, ob sie sich wünschte, ihr ganzes Leben mit ihm zu verbringen. Seit einem Jahr hatte sie ein Verhältnis mit ihm. Und sie begann, sich daran zu gewöhnen. Sie mochte seinen Zynismus, seinen Sinn für Humor, seine irgendwie freibeuterische Art. Beide interessierten sie sich bis zur Besessenheit für Kunst. Allerdings richtete sich sein Interesse auf das Geld, das mit Hilfe der Kunst zu machen war, während Dee sich gefesselt fühlte vom Warum und Wofür des schöpferischen Prozesses. Beide stimulierten einander, im Bett ebenso wie außerhalb. Sie bildeten ein gutes Team. Mike stand auf, goss Kaffee nach und steckte für beide Zigaretten an. »Du bist so still«, sagte er in seinem breiten Amerikanisch. »Denkst du an die Prüfungsergebnisse? Die müssten doch langsam fällig sein.« »Sie sind heute gekommen«, erwiderte sie. »Aber ich habe das Telegramm noch nicht geöffnet.«
»Was? Hey, nun mach schon. Ich will wissen, wie du abgeschnitten hast.«
»Meinetwegen.« Sie holte den Umschlag und setzte sich wieder, bevor sie ihn mit dem Daumen aufriss. Sie entfaltete das Papier, das der Umschlag enthielt, warf einen Blick darauf und sah dann Mike mit strahlendem Lächeln an.
»Mein Gott, ich habe eine Eins gekriegt«, sagte sie.
Aufgeregt sprang er hoch und schrie, »Yippie, ich hab's gewusst, du bist ein Genie!«
Ausgelassen führte er eine Art Solo-Square-Dance auf, wobei er unablässig »Jeha« rief und die Klänge einer Stahlgitarre zu imitieren versuchte. Die schüttelte sich vor Gelächter.
»Du bist doch der kindischste Fast-40er, der mir je über den Weg gelaufen ist«, sagte sie atemlos.
Mike verbeugte sich vor einem imaginären, wild applaudierenden Publikum und nahm wieder Platz. Er sagte, »So, was bedeutet dies für deine Zukunft?« Die wurde wieder ernst. »Es bedeutet, dass ich meinen PhD machen kann, meinen Doktor.«
»Was? Noch mehr akademische Grade? Du hast jetzt deinen Bachelor of Arts in Kunstgeschichte, außer deinem Diplom in Zeichnen, Malen und Bildhauerei. Wäre es nicht langsam an der Zeit, dass du aufhörst, so eine Art Berufsstudent zu sein?«
»Weshalb sollte ich? Studieren ist mein Hobby. Und wenn man bereit ist, mich für den Rest meines Lebens fürs Studium zu bezahlen, warum sollte ich das nicht tun?«
»Die werden dir nicht viel zahlen.«
»Das stimmt.« Die sah nachdenklich aus.
»Und ich würde gern ein Vermögen machen. Irgendwie. Aber ich habe ja noch viel Zeit. Ich bin doch erst 25.«
Mike streckte seinen Arm über den Tisch und griff nach ihrer Hand.
»Wie wär's, wenn du für mich arbeiten würdest? Ich zahle dir ein Vermögen. Du wärst es wert.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich möchte nicht auf deinem Rücken reiten. Ich möchte es allein schaffen.«
»Aber vorn reitest du sehr gerne auf mir«, sagte er mit einem Grinsen. Sie lächelte entzückt.
»Kannst drauf wetten«, sagte sie, seinen amerikanischen Akzent imitierend.
Dann zog sie ihre Hand zurück.
»Nein, ich werde meine Dissertation schreiben. Falls sie veröffentlicht wird, könnte ich dadurch sogar etwas Geld verdienen.«
»Wie lautet das Thema?«
»Nun, ich habe mit mehreren geliebäugelt. Das Lohnendste scheint mir die Beziehung zwischen Kunst und Drogen zu sein. Ich glaube, ich könnte zeigen, dass Drogenmissbrauch meist gut für die Kunst und schlecht für den Künstler ist.«
»Ein hübsches Paradox. Wo willst du anfangen?«
»Hier, in Paris. In den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts hat man in der Künstlergemeinde Pott geraucht. Nur nannten die das damals Haschisch.«
Mike nickte. »Würdest du ein wenig Hilfe von mir annehmen? Gleich am Anfang?«
Die griff nach den Zigaretten und nahm eine.
»Sicher«, sagte sie.
Quer über den Tisch hielt er ihr sein Feuerzeug hin.
»Ich kenne einen alten Mann, mit dem du sprechen solltest. War hier vor dem Ersten Weltkrieg mit einem halben Dutzend der Meister befreundet. Ein paar Mal hat er mich auf die Spur von Bildern gebracht. Er war so eine Art Gelegenheitskrimineller, hat aber auch jungen Malern Prostituierte als Modelle verschafft und noch so manches andere. Ist schon ziemlich alt, aber er erinnert sich.«